Willkommen Leute zu einer neuen Science-Podcast-Folge bei Lennart aus dem Wohnzimmer, der sich gleich vorbereiten muss. Erste B-Cup-Loading gleich, weil du fährst noch Rennen gleich, ne?
Ja, Fischeln.
Geil.
Ein geiles Rennen.
Aber das, so, wenn man die Kurven fahren kann.
Wenn die Kurven fahren kann, wenn man ein bisschen Form hat.
Ja, ja.
Ich bin mir unsicher. Ich weiß nicht. Einige Dinge deuten darauf hin, dass es gar nicht so schlimm ist. Andere Dinge deuten darauf hin, dass da nicht so viel Dampf da ist.
Also zum Glück kannst du ja Fischeln ganz gut. Fischeln übrigens die Leute, die jetzt vielleicht mehr in diesem Konstrukt dieser Science-Content-Maschine drin sind, haben vielleicht Fischeln schon mal gesehen, als ich dir dein Drehmomentverhalten analysiert habe. Das ist Fischeln.
Da hast du Fischeln genommen.
Da habe ich Fischeln genommen. Ah. Das ist die Kurve nach Start-Ziel. Für alle, die jetzt nicht wissen, checkt mal beim YouTube-Channel, vor 6 Videos zum Beispiel.
Vor 6 Videos, auch eine geile Zeitangabe.
Ja. Ungefähr könnt ihr da hinhauen. Da habe ich
Lennartsche Zeitrechnung vor 6 Videos.
Minus 6 aktuelle Videos. Da habe ich Lennarts Daten genommen, weil du in dem Jahr, letztes Jahr war das, glaube ich, ne? Relativ effizient in die Kurven gekommen bist.
Hoffe ich mal sehr, dass es in diesem Jahr auch wieder klappt, weil, ja.
Oder
waren zähe Wochen.
Waren zähe Wochen. Ja, du hast schon gesagt, ne, Training ist gerade schwierig.
Ja, so nach dem Trainingslager war ja richtig gut, da habe ich ja hier gesessen und habe gesagt, so, oh, ich bin hier fast 9 oder ich bin
29
Minuten, dann
ist
ich alles geil. Dann bin ich krank geworden und dann habe ich nicht so richtig in den Rhythmus wieder reingeschafft. Ich glaube, ich habe keine einzige Trainingseinheit über 2 Stunden gehabt seitdem, würde ich mal behaupten.
Das ist ja auch in Ordnung.
Ja, aber dann war die Woche für mich so ein bisschen so eine Make-or-Break-Woche.
Ja.
Und lustigerweise, kennst du das, wenn du so, am Mittwoch hatte ich so eine Einheit, wo ich dachte, was, Mittwoch? Nee, Donnerstag war es. Donnerstag war es so, okay, entweder du trainierst heute und die Woche ist okay oder sogar gut, oder du trainierst heute nicht und sie schlittert halt komplett in die andere Richtung ab.
Ja.
Ich bin Montag Arbeiter gefahren. Dienstag habe ich mich eine Stunde auf die Rolle gezwungen, aber so maximal gezwungen. Dann war ich schon so, okay, gut, ich bin jetzt mal Fahrrad gefahren die Woche. Mittwoch habe ich es nicht geschafft, weil ich den ganzen Tag beim Flash war. Donnerstag habe ich dann gedacht, läufst du heute oder läufst du nicht? Und das war so die Einheit, entweder es klappt oder es geht in die richtige Richtung oder die falsche. Dann bin ich gelaufen. Freitags nicht hingekriegt, gestern aber zumindest nochmal eine Vorbelastung gelaufen. Die Woche war okay.
Jetzt doch, ja.
Wenn die Woche bei Scheiße gewesen wäre.
Die Woche war strange, weil du wie ich immer sage, letzte Woche Rosenmontag.
Ja, ja,
durch Ostermontag hast du.
Das ist komisch, das ist aber geil.
Ja, das verschiebt sich so in die Woche hinein und dann hast du, auf einmal denkst du so, die Woche ist schon irgendwie bei Donnerstag und du bist nicht einmal am Rad gefahren, aber du hast am Montag ja ein Rennen gemacht.
Genau, sowas. Also du hast aber im Prinzip eine Einheit in deiner geistigen Wochenplanung hast du umsonst dazu bekommen, weil die Montagseinheit, die ist halt sonst nie da.
Ja, stimmt.
Und du hast so, ich bin ja Montag, bin ich ja noch gefahren. Da habe ich ja eine gute Belastung auch gehabt.
Wenn du dann so Dienstag theoretisch Ruhetag gemacht hättest und dann Mittwoch so wieder startest, denkst du, oh, schon Mittwoch, erste Mal die Woche Fahrrad fahren.
Genau,
nee, warte mal, ich habe ja ein Rennen.
Genau, sowas. Und das ist so die Woche, jetzt habe ich die einigermaßen hingekriegt. Wenn ich jetzt diese Woche diese 2 Einheiten, diese Rolleneinheit und dieses Laufen und Donnerstag nicht gemacht hätte.
Dann weißt du gar nichts.
Dann wäre ich so, boah, jetzt habe ich 3 Wochen krass schleifen lassen. Jetzt kann ich auch aufgeben. Jetzt war es so, ich habe es okay gehalten.
Gut.
Und nächste Woche ist Tracker. Wir sind in Girona. Ich hoffe, dass man da so ein bisschen schön graveln kann, dass man da vielleicht wieder mal wieder länger als 2 Stunden fährt.
Ja.
Und dann, glaube ich, geht es wieder in die richtige Richtung.
Wäre auch gar nicht mal so verkehrt, wenn du 200 Kilometer Rennen fahren möchtest.
Alter, mir ist das vor ein paar Wochen erst mal so richtig klar geworden, dass das dann wahrscheinlich so um die 8 Stunden sind.
Ja.
Und dann ist mir gestern auch nochmal klar.
Da bin ich ganz kurz, da bereiten sich Leute ein Jahr darauf vor, um halt beispielsweise Ötztaler 8 Stunden Belastung zu können. Und Ötztaler, würde ich behaupten sogar, ist konstanter, kontrollierter und weniger intensiv phasenweise als ein Tracker 200.
Danke. Das ist mir klar geworden, einfach nur, als ich dann gestern überlegt habe, ist mir gestern beim Laufen, dachte ich so, Moment mal, aber die Trikottaschen werden schon ziemlich voll werden mit Gels, weil ich dachte, 200 sind 8 Stunden.
Ja.
Und wenn du da 2 bis 3 Units pro Stunde konsumieren möchtest, dann ist es 8 mal 3.
Ja.
Dann dachte ich mir, ich habe mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht, ehrlich gesagt.
Man kommt, es ist echt problematisch. Zum Glück sitzt du an der Quelle, aber man kommt echt an den Punkt, dass man denkt, ich muss mich auch wirklich vorbereiten, dass ich alles da habe.
Ja, und dann denke ich mir halt auch so, okay, ich verstehe halt auch, warum wir Ministry, die einzelnen Athleten, warum das für die so geil ist, dass wir Feeding machen.
Ja, ja.
Weil sonst muss da ja auch jeder einen riesen Betreuerstab mitbringen, damit die dann da nicht irgendwie, es wird 28 Grad oder sowas.
Ja,
das ist jetzt sau heiß.
Ja.
Das heißt, weniger 80er Flaschen, mehr 40er Flaschen ist ganz, ganz wichtig. Das,
und dann ist es halt Gold wert, wenn du halt da stehst und dann kann niemand eine Flasche angeben.
Ja.
Ich weiß auch nicht genau, ich kann es auch nicht einschätzen.
Hey, 2 Feed-Zones gibt es bei den 200er offiziell, ne?
Ja.
Ja, was ist das denn? Ich glaube, die werden da schon mal noch eine reinpacken müssen bei 28 Grad.
Ja. Ich weiß auch nicht genau, ich muss mal meinem Rennen ein bisschen durchplanen. 360 Kilometer. Ich habe die Strategie am Montag ja durchgetestet.
Wie viele Feed-Zones gibt es?
ich glaube, 2 oder 3. Deswegen sage ich ja, ich muss mich damit mal beschäftigen.
Richtig großzügig.
Ja, aber ist, also du kannst nicht mal irgendwas kaufen, Wasser kaufen und sowas.
Okay,
aber
ja, ihr fahrt ja eine andere Art von Rennen. Das heißt, du kannst mal eine Tanke halten.
Ja, also
bei 200 kannst du es theoretisch da, wo ich rumfahre, auch.
Ja. Leute, wollen wir mal ganz kurz hier an der Tanke eine Cola holen?
Ja, ganze Gruppe, stopp.
Winkelpause.
Ja.
Aber trotzdem musst du ja auch dann wirklich, gerade bei 28 Grad, oder lass es dann nachher 26 sein, keine Ahnung, muss ja schon irgendwo taktisch überlegen, so wie gehe ich das an, dass ich auch genug Wasser habe. Ich habe jetzt am Montag hier ausgetestet, für die, die es nicht gesehen haben, checkt mal Video aus, war eigentlich ganz, ganz cool, mal auszuprobieren. Halt meine Carbs in konzentrierter Form als Race Carb in der Flasche reinzustopfen.
Ist doch die bessere Idee, als das in dem Trinkrucksack zu haben, was du vorher gemacht hast. Also weil du einfach viel mehr reine Flüssigkeit, du kannst ein bisschen mit der reinen Flüssigkeit besser. Du darfst ja niemals irgendwie immer eine Lösung mitnehmen, sage ich mal, die viel gelöste Teilchen und sowas dabei. Du brauchst ja eigentlich immer was, wo du sagst, okay, wenn ich zu niedrig hydriert habe, dass ich pures Wasser nachschieben kann.
Genau das. Ich habe so diese Option. Ich kann auch viel einfacher nachfüllen, wenn ich nur Wasser reinfüllen muss. Das habe ich damals, als ich das Frankreich-Rennen gefahren bin, dieses Ultra-Rennen, oder das halbe davon, habe ich zum ersten Mal ausprobiert. Da habe ich mich erst einen Trinkrucksack mit Race Cup gemacht, damit mir so passte. Ja. Und dann war ich an diesem Punkt, dachte mir so, hey, was machst du jetzt eigentlich? Jetzt nimmst du die Flasche mit Race Cup, füllst sie in den Trinkrucksack, um dann Wasser drauf zu kippen und dann hast du nur Race Cup, Fast Cup und Trinkrucksack Race Cup.
So, genau, so, das ist überall. Du brauchst eigentlich immer diese eine Möglichkeit, Wasser zu haben. Aber was du noch machen musst, glaube ich, in die Race Cup Flasche, musst du ein bisschen Wasser machen.
Ja, habe ich auch gemacht.
Hast du gemacht, okay.
Ja, das ich habe jetzt in dem Fall die 0,5 Flasche gehabt, aber ich habe es schon ausprobiert. Du kannst eine 1000 Gramm, ist das ja, die Flasche, die es da gibt, und die kannst du komplett in eine 0,75 Flasche reinfüllen.
Ja.
Die passt mit einem Schluck Wasser. Passt genau.
Krass.
Ja, das geht.
Das wusste ich auch noch nicht. Das ist auch
vom Volumen her kostet es in eine 750 Milliliter Flasche und dann kannst du halt, und du musst halt am Ende ein Stück Wasser schon nachspülen, weil dann kannst du es weiter verdünnen, weil das klebt halt, weiß
nicht, alles
Pendant
zu,
von, das und Pendant von 4 Gels klebt am Rand der Flasche vielleicht. Ja, okay. Man muss das schon mal auflösen.
Mit Staub.
Ja, mit Staub. Oh. Und das ist aber, genau, das muss man akzeptieren. Man hat schon
irgendwann muss man akzeptieren, dass man sehr viel Kuhscheiße frisst.
Ja, das ist
so eine Race-Nutrition-Strategie. Also ich hatte 60 Gramm Carbs oder 100 Gramm Carbs die Stunde und ein bisschen 4 Gramm Kuhscheiße von so spanischen Feldern.
Ja, 4 Gramm Schafkacke. Weil du musst halt akzeptieren, du hast einen klebrigen Deckel, so der klebt alles dran.
Der klebt alles, ja.
Du kannst versuchen, das ein bisschen wegzuspucken, dann der erste Schluck, aber sonst ist es, aber trotzdem.
Da ist der Trinkrucksack schon wieder besser, muss man sagen.
Wie du schon sagtest, du hast dann den Schluck einmal dieses Gel, ich wollte noch zu Hause einmal austesten, ich nehme mir einen Schluck und dann, zuhören für Leute, die das komisch finden, spucke ich das in eine Tasse, hab vorher abgewogen und ich will wissen, wie viel Gramm das ist. Ich will wissen, was hat ein Schluck Race Cup? Wie viel Gramm sind das halt? Was ist das
standardisierte Race Cup Schluck.
Ja, so musst du so Waage raufrotzen. Ja. Aber du musst ja schon wissen, was habe ich denn da eigentlich? Weil ein Gel sind
40 Gramm, fertig.
Und es ist die Frage, was mache ich denn hier? Also ich habe, glaube ich, weniger als einen Gel-Schluck. Und ich glaube, es sind so eher 30, die ich dann hinzuführe. Musst du nur ungefähr antizipieren, damit du grob im Soll sein
kannst. Ja, das stimmt. Das ist ein bisschen schwieriger zu zählen.
Und ganz kurz, nehmen wir mal diese eine Flasche. Da sind 80 Gramm Carbs ja auf diese 1000, auf die 100 Gramm.
Ja.
Das heißt, die ganze Flasche hat dann ungefähr also 800 Gramm. Das bedeutet, wenn du theoretisch nur das hättest und hast eine 80 Gramm Dosierung, könntest du theoretisch sagen, ich komme 10 Stunden damit weit. Und ich finde das halt super spannend. Theoretisch könnte man auch sagen, du wärst theoretisch auch in der Lage, wenn du das machen würdest, das ganze Rennen auf eine Race Cup Flasche zu fahren. Mehr musst du nicht.
Ich überlege gerade, was ist denn, wenn du das in den Rucksack machst und nur mit 2 Trinkflaschen Wasser fährst? Weil dann hast du wahrscheinlich bei einer 1,5 Liter Trinkblase, hast du auf jeden Fall schon mal kein schlechtes Getränk von der Osmolarität. Ja, ja, ja. Plus mit Wasser kannst du jederzeit irgendwie nachschieben und sagen, okay, ich merke, so vielleicht gehe ich ein bisschen, ich dehydriere ein bisschen, ich kippe Wasser nach.
Der Vorteil
wäre, dann kleben die Flaschen nämlich nicht so krass. Dann sind die halt nur nass, das saugt auch Staub an, aber dahingehend könnte das besser sein.
Das könnte funktionieren. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich habe das, ich bin bei Ostern drei längere Sessions gefahren. Die erste Session bin ich mit Race-Carb-Lösung im Trinkrucksack gefahren, hatte eine Flasche Wasser. Ich habe das dosiert, ich glaube, ich hatte 300 Gramm Race-Carb da reingemacht auf 2 Liter. Ich habe wirklich nach dem 6. Schluck mir selber fast im Mund gebröckelt. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe das null vertragen. Wirklich gar nicht. Fast-Carb war kein Problem, aber ich habe Race-Carb mit Wasser null vertragen. Und da war ich so, oh shit, für Trucker habe ich ein richtiges Problem. Ich weiß nicht, ich habe gedacht, ich habe vielleicht meine Carbs-Transporter letzte Zeit so wenig trainiert, dass es jetzt gar nicht geht. Aber es war schon so der 6. Schluck, also es war viel zu früh. Es
kommt immer drauf an, wie ist dein Hydrationszustand vorher. Yeah. Das ist halt vor allem mit an heißeren Tagen ist es so ganz, ganz wichtig für alle Leute. Ich bin ein schlechter Trinker den Tag über, deswegen steht jetzt hier auch eine Trinkflasche, weil ich weiß, dass ich normalerweise zu wenig trinke. Und das heißt, wenn ich dann mit wenig Flüssigkeit im Körper schon reingehe, ist das, was da im Magen rumschwimmt, schon mal nicht ideal, um Carbs anzunehmen. Wenn du dann ja. eine isotone Lösung oder eine hypotone Lösung, eine leicht hypotone reinkippst, dann ja. hast du immer das Risiko, wenn da nicht genug ist, ja, dass ja. es dann irgendwann in die Hypertonität
ja.
kippt.
Ja. Gerade wenn du halt auch so einen heißen Tag hast und halt zusätzlich Flüssigkeit im Körper verlierst. Dafür muss ich auch sagen, jetzt bei uns im neuen Büro, Lennart, da sind wir auch viel besser dran mittlerweile, weil
oh ja, trinkt man.
Genau, Sponsor bei Flaschenpost ist unser Dehydrierungszustand viel, viel besser und dann letztendlich auch die Trainingsanpassung. Also da für alle die Möglichkeit haben, würde ich, bestellt euch einmal ein paar Kisten Wasser oder kauft sie einmal, stellt euch hin, da habt ihr immer was zu haben. Wenn du es nicht dann hast, da trinkst du es nicht.
Ja.
Wenn es da ist, trinkst du es.
Ja,
das ist ein Riesenunterschied. Naja, auf jeden Fall wollte ich ganz kurz noch eben abrunden dazu.
Ja.
Komischerweise, die Lösung hat nicht funktioniert, vielleicht war es halt der Zustand, genau. Am nächsten Tag hat es auch nicht funktioniert und als ich dann Race Cup pur getrunken habe, mit Wasser als auflösend, also nur Wasser, und ich habe immer Race Cup pur getrunken, da hat es auf einmal richtig gut funktioniert. Ich habe halt diese knappe 90 Gramm pro Stunde durchgezogen für 7 Stunden, ohne irgendwie ansatzweise Probleme zu haben. Und ich weiß nicht, was es war, ob es vielleicht war es nur ein Zufall, keine Ahnung, aber das hat geklappt und das Aufgelöste hat nicht geklappt. Und ich hatte gemerkt, ich habe keine andere Option. Ich habe meinen Trinkrucksack nur von A nach B getragen, kaum was getrunken davon. Ich glaube, ich habe den halben auch mitgebracht, den Rucksack, bin komplett grau gegangen, weil ich es nicht getrunken habe und nicht aufgenommen habe.
Boah, das gebe ich mal an Robert weiter, ob es da eine Erklärung gibt, außer den Hydrationszustand.
Ich wollte nämlich Robert eigentlich fragen, ob sie irgendwann mal, weil ich weiß, in meinem ersten Unbound-Jahr vor 3 Jahren war Race Cup relativ neu gerade und da habe ich das nämlich 100 Gramm pro Stunde Race Cup gesoffen, auch eine ganze Flasche leer gearbeitet im Rennen.
Ja.
Und ich weiß, ich habe das super vertragen, auch als Lösung, und ich wollte eigentlich mal Robert fragen, ob die irgendwas verändert haben. Ja. Aber okay.
Das ist genau das Gleiche.
Gut, dann habe ich auch, ja. Dann haben wir das jetzt auch geklärt. Schön. So.
Ich wollte eigentlich noch 2 Sachen auch. Na, dann machen wir weiter, bevor wir uns hier in der Nutrition-Strategie verlieren, wo du schon ein Video drüber gemacht hast.
Ja.
Ich war noch bei Avala.
Ja, genau.
So, das war das Rennen, was ich gefahren bin, wo ich sagte, so, ich bin mir nicht sicher, ob ich ganz okay in Form bin oder gar nicht in Form bin.
Ja.
Das Rennen fahren an sich, erstmal, Alter, ich stehe in der ersten Reihe. Es geht los. Und ich habe mich extra in die erste Reihe gestellt, weil in Avala denke ich mir so, wenn du hinten hängst, ist räudig.
Ja.
Und ich komme nicht ins Pedal, 3-mal und bin einfach letzter in der ersten Kurve. So, ich stand in der allerersten Reihe wie so ein Volldepp, habe ich 3-mal daneben getreten. Nach dem ersten Mal daneben treten wurde ich halt nervös, dachte so, jetzt muss aber schnell rein. Dann wieder daneben, dann wieder.
Oh je.
Oh je, dann war ich hinten. Dann war es aber okay. Es war nicht ganz so schlimm wie die anderen Jahre gefühlt, obwohl es ein km/h schneller war. Also es war schon einfach ein sehr, sehr räudiges Rennen. Und es waren keine Conti, doch ein Arkea Devo-Fahrer war da, aber der hat das Crit-Fahren gar nicht so gut vertragen. Der war relativ schnell raus. Aber es waren keine Conti-Mannschaften da. In der Vergangenheit waren ja relativ viele, also Lotto Kernos ist oftmals da.
Ja.
Und trotzdem war es ein km/h schneller als im Jahr davor. Auch ein bisschen mehr Watt getreten. Genau, und weil ich auch so überfordert war mit dem Einklicken, habe ich auch meinen Wahoo nicht gestartet.
Ja.
Und so nach 10 Minuten guckst du runter und denkst so, das Ding ist schwarz. Was ist da los? Und dann ist mir aufgefallen, ja gut, der ist halt ausgegangen, weil ich nicht auf Start gedrückt habe. Boah, naja, ist mal alles schief gelaufen. Das heißt, die Daten habe ich nicht vom kompletten Rennen. Ich glaube, da kommen sogar nochmal 3-4 Watt, würde ich schätzen, drauf.
Ja.
Weil die ersten 10, 15 Minuten immer ein bisschen schneller sind von den. Und dann war es eigentlich okay. Ich sag mal so, ich konnte sogar ein bisschen mitspringen, was mich überrascht hat. Also ich habe von Natur aus eine etwas offensivere Fahrweise gehabt. Also kennst du das ja, wenn du ein bisschen besser in Form bist, dann springt jemand vor dir und dann denkst du, okay, da gehe ich mit. Wenn du nicht in Form bist, bleibst du immer sitzen. Nicht so,
das ist ja so ein Abwägen der eigenen Ressourcen. Sowas
genau.
Das muss ja nicht mal die Form sein, es kann einfach auch in dem Moment die aktuelle Befindlichkeit sein. Habe ich gerade Laktat stehen oder nicht?
Genau, so, und das ist ja der Rückschluss auf die Form,
genau,
würde ich mal sagen.
Ja, genau. Ja.
Ich habe einfach gemerkt, ich habe den Arsch ein paar Mal gehoben.
Ja.
Ist was gut. Eigentlich immer ein positives Zeichen ist, weil normalerweise, wenn ich, also bleibe ich gern mal sitzen.
Ja.
Muss ich mir auch dann selber ankreiden. Aber es war in dem Moment halt dann möglich. Auf der anderen Seite bin ich die letzten Runden so todesgrau gegangen, dass ich bin, also.
Ja, fehlt das Volumen halt auch ein bisschen.
Ja, ich konnte gar nicht mehr sprinten. Wirklich null. Ich habe die letzten 8 Runden, ist nochmal richtig schnell geworden. Da hat sich das Feld auch so dumm geteilt. Dann ist der Mojo, Moritz Augustin hat die zweite Hälfte des Feldes, da waren vorne 8 und dahinter nur noch so 15. Hat die wieder rangefahren, das heißt, da habe ich 8 Runden lang auf dem Gas gestanden, habe mega geklemmt und dann in der letzten Runde konnte ich mich noch einigermaßen vorfahren, komme aber in die letzte Kurve, stehe auf und am Ende die letzten, sage ich mal, 6 Sekunden bin ich 290 Watt Average gefahren. Ja. Im Sprint. Nur auf der Ziege habe ich nur 6 Positionen verloren. Ich habe mich gerade so in die Punkte gerettet, damit ich nicht absteige. Junge, dagegen gar nichts mehr. Vorher war ich echt so, ja, ist okay. Und dann dachte ich so, hui, hui, hui.
Oh Gott, ey, was für eine Dramaturgie.
Was für eine Dramaturgie. Ja, aber da fehlt wahrscheinlich das Volumen so ein bisschen.
Ja,
das,
ja.
Ich kann halt, glaube ich, eine Stunde okay und dann merke ich halt irgendwann so, boah, könnte
ja, unangenehm werden. Wir haben schon mal diskutiert, damals war es, glaube ich, Skidsgrid, wo du sagtest, B-Cup qualifiziert dich ja irgendwie auch am Anfang, dass du mehr kannst. Oder mehr auch vielleicht Handlungsspielraum hast, was so On und Off anbetrifft. Aber wenn du das auch nutzt und vielleicht 3, 4, 5 Mal hinterher gehst, du hast ja trotzdem eine Fast-Twitch-Ermüdung.
Total.
So, du haust halt trotzdem die Fasern an. Und das merkst du halt dann hinten raus, dass du denkst, oh, endlich mal.
Es ist halt so, du fährst mit Bicarbonat halt irgendwie ein bisschen anders. Und das muss man halt immer in Betracht ziehen.
Ja.
Ich habe ja eben schon mal gesagt, so in Steinfurt kam für mich das Ende so sehr plötzlich. Also ich bin am Anstieg vorgefahren, habe so 10, 12 Positionen gut gemacht, war auf dem Weg nach vorne, war auf der rechten Seite, wo der Wind steht, habe mich gut gefühlt und dann noch von einer Sekunde auf die andere so, oh Gott. Jetzt ist aber Ende. Und ich glaube, das habe ich dir ja auch gesagt, so, du verhältst dich halt ein bisschen anders. Du fährst dann vor, dann, sagen wir, 500 Watt statt 400 Watt. In dem Moment, wo das Waschbecken voll ist, ist der Hahn aber sowas von auf oder der Wasserhahn ist auch so breit, sage ich mal, weil du da jede Menge Laktat in dieses Laktatwaschbecken kippst, dass das dann einfach nicht nur ein bisschen überläuft, sondern das läuft halt dann maximal über. Und bis zu dem Punkt hast du relativ wenig gespürt, finde ich, durch das Bicarbonat.
Ich finde, man kann sowas in meinen Videos mal ganz gut sehen.
Ja, ist es halt genauso passiert, nur halt irgendwie 4 Runden später.
Ja.
Und da ist es halt, da ging dann von einem Moment auf den anderen so gar nicht mehr so viel.
Ja. Das ist dann halt in der falschen Position, am falschen Zeitpunkt des Rennens halt einfach tödlich, weil du halt in die Abfahrt gehst und dann bist du eben auf Puls und hast die Geschwindigkeit.
Da ist der Wind
dann,
drauf.
Da ist der Wind, genau. Das ist dann auch da, ich habe ja schon mal das Video darüber gesprochen, der Wind hat es ja auch ein bisschen verstärkt, dieses
Problem. Total, ja.
Wenn du halt in den Situationen auch keine Pause bekommst oder die Windkante oder der mangelnde Gegenwind gar nicht dafür sorgt.
Wenn da blanker Gegenwind ist, hast du gar kein Problem.
Ja, genau, da ist das Rennen nicht so schnell.
Ja.
Wenn es aber so schnell ist mit so einer Schiebekante, so, dann hast du es gibt keine Phasen dieser Erholung oder Phasen, wo du mal gerade so eine schlechte Phase haben darfst.
Das geht dann schnell. Und da war es halt so ein bisschen, oder mal wieder ein Fingerzeig für, du musst dir bewusst sein, was in deinem Körper dann vielleicht auch anders ist, wenn du Bicarbonat supplementierst und dann musst du ein bisschen anders fahren.
Ja, stimmt.
Das ist so ein Learning aus der Geschichte.
So wie Alaphilippe.
Wie Julian Alaphilippe im Amstel, ja. Who knows? Also das sah für mich eigentlich so aus, wie das war bei mir so. Okay, gut, richtig gut. Und dann auf einmal so, okay, Ende. Weil die Attacke fand ich krass.
Ja,
voll. Die Attacke,
ich habe in dem Moment gedacht,
holy shit, der Mann ist zurück.
Genau, und ich habe auch gedacht so, wir haben es wieder gejinxt. Ich habe wieder gesagt, ich weiß nicht, vor ein paar Wochen haben wir mal gesagt, Alaphilippe, da kommt nicht mehr viel.
Ja.
Irgendwann haben wir es mal gesagt. Und dann dachte ich mir so, oh, warte mal. Wo kommt das
redet der dann auch noch mit Pogacar so ein bisschen, so, sollen wir weiter durchziehen, Bro?
Ja.
Und dann kommt der nächste Anstieg und der fährt einfach weiter und der fährt halt rückwärts und fliegt halt auch aus der nächsten Gruppe da raus.
Da hatte kurz Alaphilippe sich selbst verwechselt von 2019.
Genau, und der hatte halt anscheinend auch die Beine. Also ich meine dazu, ich habe ihn am Freitag getroffen, weil er auch von Ministry nochmal ein spezieller Athlet ist, mit dem wir eine Partnerschaft haben. Und er sagte, er hätte diese nächsten zwei Anstiege, hätte er passiver fahren sollen. Dann glaubte er, dass er relativ weit auch im Finale gekommen wäre. Aber da hat er es halt völlig übertrieben. Und ich dachte mir auch, was halt bei der Attacke, dachte ich mir so, boah, wenn er das im Flash macht, das ist ja so 3 Minuten oder 2 Minuten, dann sieht der richtig gut aus. Dann ist es aber so, da sagt er, mit Kälte komme ich gar nicht klar. So Kälte ist wohl anscheinend so der absolute Nemesis.
Ja.
Ich kenne das ja auch von mir. Also wenn da so, da hast du so Zug auf dem Muskel und maximal unangenehm. Deswegen war da halt auch auf jeden Fall gar nichts zu holen. Er meinte, er ist unten in die Mühe reingefahren und hat schon gemerkt so, boah.
Sollen wir damit kurz weitermachen?
Damit können wir kurz weitermachen. Das wäre die perfekte Überleitung. Ich war da, es war auch sehr kalt.
Ja.
Und die sahen auch, Alter, als die ins Ziel kamen, die sahen alle aus. Also,
wenn du das schon im Fernsehen siehst, wie die aussehen, dann sind in Real Life noch
schlimmer. In Real Life, die waren so tot. Da waren einige, die haben einfach nur noch in die Hölle geguckt. So straight in die Hölle. Die Gesichter waren so leer. Also dann, das ist ein Dani Martinez, der ist, glaube ich, gerade aus Kolumbien gekommen. Da war es wahrscheinlich warm. Ja. Dann wird er so in Charleroi, ist er wahrscheinlich gelandet. Da dachte ich ja so, oh, scheiß Belgien. Und ist dann weiter da zum Flash. Und da war es dann einfach, was waren das, 10 Grad, Regen.
Waren es sogar 10? Ich will sogar,
also die sahen aus, als wäre es nicht 10 Grad gewesen. Nee, also aber ich glaube, es waren so um die 10.
Die Temperatur von Kevin Wackelers Wahoo zeigt 6 Grad.
Ja, der untertreibt da meistens, der Wahoo.
Ja, das 3 Grad ungefähr. Meiner untertreibt 3 Grad.
Ja, genau, ja, würde ich auch sagen. Ich habe irgendwann mal was gehabt. Ah, genau, auf dem Hinweg zum Santa Val, ja, auch wieder räudig, werden wir vom Haus zum Start fahren.
Ja.
Auf dem Hinweg zum Start hatte ich irgendwie so 1 Grad oder 0 Grad. So 45 Minuten. Dann dachte ich mir so, ja, okay. Und das Rennen war dann auch irgendwie so bei 4 oder 5 Grad. Da dachte ich mir, gut, ich weiß auch, warum ich mit kurzen Hose sofort wieder Holzbein hatte, nachdem es dann nach 3 Minuten Anschlag hochging. Also da ging ja gar nichts von mir.
Alle Muskeln machen zu.
Alle Muskeln machen
gar
zu.
Gar nichts durchblutet. Das bleibt auch so, die Spannung drauf.
Genau, die ist...
Icarb sorgt dafür, dass du richtig noch so schön in diesem azidotischen Zustand noch tiefer reinkommst.
Genau, du kannst noch so ein bisschen fahren, aber das ist wirklich, als hättest du 2 Holzbeine.
Ja, aber Icarb sorgt auch dafür, dann hast du den ersten Anstieg zu schnell hochfährst, mit so einem Holzbein, du kannst ja weiter aufbauen.
Was heißt denn zu schnell? Also das war zwischen sehr langsam und sehr, sehr langsam bei mir.
Okay, wenn du langsam fährst und nicht sehr, sehr langsam, nicht gepaced sehr, sehr langsam, sondern zu langsam, dann hast du halt auch mangelnde Durchblutung, ne, durch das Zuziehen der Gefäße. Das heißt, dann hast du sowieso schon Zustand, der tendenziell glykolytischer ist. Dann hast du mit B-Carb noch die Möglichkeit, da richtig reinzugehen, so richtig tief in die Azidose. Ja. Und dann löst sich den ganzen Bums ja nicht mal.
Ein geiles Gefühl.
Stop.
Das ist so Peak-Cycling-Gefühl.
Ja, ja. Das ist, ich hatte das auch im Rennen Belgien mal in den Ardennen. Ich glaube, das war das kälteste Rennen, was ich je hatte. War, da habe ich nachher einen Umwerfer mit der rechten Hand.
Ja, das geschaltet. Ist auch mal geil. Wenn du
mit
so
dem manuellen Umwerfer früher, ja. Leute, für die, die es
wo
nicht
du
kennen,
so ziehen.
Würde ich Hebel, Seilzug ziehen, nicht Knopf drücken, ziehen. Und du musstest wirklich diesen Hebel drücken. Ich konnte nicht mehr drücken mit der einen Hand. Ich hab den
das
wirklich
ist mega gefährlich auch, wenn du so da rübergreifst. Ey, im Training.
Wenn du eh nichts mehr spürst.
Im Trainingslager auch geil. Nolli hatte irgendwie einen anderen Vorbau oder sowas drauf. Und
ja, sein Polymer-Ding war
was. Nee, so. Der hatte dann noch was anderes. Ja. Auf jeden Fall hat er gesagt, irgendwie fühlt sich das Rad instabil an. Und hat dann immer so irgendwie gegen seinen Lenker gehauen. Und dann hat das so ein bisschen gewackelt. Also dann hat sich das Rad so ein bisschen aufgeschaukelt. Dachte, das ist irgendwie komisch. Und ich dachte mir so, ja, testen wir, ob das bei mir auch so ist. Ja. Aber ich hau nicht. Er hat gegen den Vorbau gehauen, aber ich habe gegen mein FDI gehauen. Das Rad war übelst am Flattern. Ich war so schlau. Ich dachte so, nee, Junge, ich gehe in den STI. Hätte ich auf der Abfahrt was abgeschossen.
Wenn Scheiß. Du mal von außen so siehst, was du da machst. So
das sind so zwei Leute, die nebeneinander fahren. Der eine haut so gegen sein Rad, der andere haut gegen sein Rad. Turns out, es passiert halt immer, dass sich das Rad ein bisschen aufschockelt, je nachdem, wie man fest ist.
Ja, klar. Aufhaut. Wow.
Aber, mein Test war auf jeden Fall noch dümmer als sein Test. Das ist mir gerade eingefallen bei gefährlichen Hebelaktionen am Fahrrad.
Ja, sehr gut.
Ja. Aber Flash, du wolltest was zu den Zeiten sagen. Weil
ich wollte was zu den Zeiten sagen, ja.
Poggi fährt mit Nasenatmung hoch, merkt gar nicht, dass er alle gedroppt hat. Kennen wir alle das Gefühl?
Ja, wer kennt, like, wer es kennt.
Aber war gar nicht so schnell.
Ja, genau. Kevin ist aber, Kevin, bester Mann hier. Ja, ist Kevin, bester Mann. Wackele, der lädt immer mit Powerdaten hoch. Und wir haben jetzt hier die...
Ist auch ein richtig geiler Fahrer.
Ja, voll, oder? Letztes Jahr...
Tour-Etappe.
Zweite Etappe, ne?
Ja.
Das war strong, was er da gemacht hat.
Er ist auch schon zweimal Zweiter beim Flash geworden.
Findest du auch, der ist so ein cooler Fahrer, das...
Eigentlich der nicht zu suchen.
Das ist eigentlich ein anderes Team.
Der freut sich auch, dass sein Vertrag ausläuft, glaube ich. Ich habe immer mit jedem, mit dem ich über Kevin McClellan rede, sage ich, am Ende des Jahres mit der guten Vertrag unterschreiben.
Ja.
Richtig schönen Vertrag.
Ja,
irgendwo der anders auch, bei einem Team, mit so ein bisschen mehr Swag.
Genau das.
Gutes Gehalt.
Ich habe auch gedacht, so, du bist irgendwie ein bisschen
geileres
zu cool
Fahrrad.
Für das Team. Naja, auf jeden Fall. Fährt er 3 Minuten 30.
The future looks bright for Kevin McClellan in allen
Bereichen.
Kann
nur besser werden. 3 Minuten 30 mit 493 Watt Average. Mhm. Und da muss ich sagen,
das fahre ich auch.
In meiner Prime hätte ich das gemacht, aber nicht im Finale.
Boah,
ich hab 518 auf 3 Minuten.
Ja gut, das lassen wir mal so stehen, ne?
So.
Nicht gemessen mit einem angeleckten Finger im Wind.
Das Ding ist, ich bin wirklich in so ein Alter reingekommen, wo ich so von früher, weißt du?
Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe mir auch gedacht, so, früher war ich mal jemand.
So. Ja, war ich mal mehr. So, also 493 Watt auf 330. Das 3 Minuten 30, das Segment, heißt aber auch, dass Kevin Wackeler erstmal 11 Sekunden langsamer als Poggi gefahren ist. Hast du gesagt, ne?
Ja.
Das heißt, Poggi fährt dann eine 11 Sekunden, hast du gesagt? 3,19 hoch.
Ja.
Und Bestzeit von Mike Woods 2020 war aber 3,04. Mhm. Also klar, ich glaube, die Temperatur macht einen Riesenunterschied, aber dann fährt er 15 Sekunden langsamer als Mike Woods damals und wäre
eigentlich... Wann ist der aber, gut, das ist erstmal 2020, Covid-Jahr, ist auch nur zu einem anderen Zeitpunkt zum Beispiel gewesen.
Oh, guter
anderer
Hinweis.
Punkt im Formaufbau.
Ja.
Aber, also ich sag mal so, die Jungs, die sind halt in Peakform trotzdem, würde ja. ich mal sagen. Oder mehr oder weniger, whatever. Aber für ja. mich zum Beispiel würde es einen Riesenunterschied machen. Das habe ich mir auch gestern gedacht. Ja. Ich bin in Fischeln im Finale nie so richtig gut.
Ja.
Liegt mir das Rennen nicht? Oder kommt das Rennen jedes Jahr im April und ich komme erst so auf Mai, gut. Juni, Juli erstmal ja. in meinen Rhythmus rein?
Das ist halt eine Gegenfrage. Welches ist vom Zeitpunkt, würdest du sagen, hast du am statistisch oder gefühlt immer die besten
Ja, Beine? Mai, Juni, Juli, so in die Richtung.
Welches Rennen ist das Beste für dich dann immer?
Boah, das kann ich dir gar nicht. Mein Steinfurter Abendrennen läuft eigentlich immer ganz okay. So vom
Tim will jedes Critchboard.
Genau. Ja, aber das, da, in der Zeit habe ich eigentlich meistens, wenn ich gut zum Training komme, komme ich dann auch mit den Rennen und sowas in meinen Rhythmus. Ja. Deswegen habe ich mir gedacht, wenn du jetzt einfach mal den ganzen Rennkalender nimmst, den schüttelst und neu verteilst,
oh, das ist ja witzig.
Sind die Rennen dann auch, haben die ein ganz anderes Gefühl?
Das ist ja
bewertest
witzig.
Du die Rennen neu?
Boah, stell dir mal so vor, so ein End-September, so langes Steinfurt.
Dürnmärkten im Juli.
Oh, das hätte mal, Qualitäten, dann wärst du auch vom Kopf her.
Ein ganz anderes Rennen. Ja. Ist auch ein anderes Rennen vom Wind her.
Ja.
Also,
und auch von
okay, aber Mike Woods auf jeden Fall deutlich schneller hochgefahren. Was ist denn mit dem Rest?
Übrigens, hier habe ich nochmal Baller 1 Baller 2021. 1. Baller 1 mit 519 Watt auf 307 da hochgefahren.
Also auf jeden Fall ein bisschen langsamer.
Ja, genau, ein bisschen langsamer. Das waren die Daten, die Powerdaten, die ich von Kevin hatte. Ist es aber...
Kevin, warum sagst du immer Kevin?
Das sind nicht. Weil ich weiß nicht mehr, Wackelin richtig ausspricht. Wahrscheinlich
Wackelin
so.
Oder so.
Ja,
Korrigieren können.
7,1 Watt pro Kilo. Sind immer noch, oh Gott, ich finde das immer so irre, ne? 2001 Meter VRM.
Ja. Und das Ding ist übel steil, das ist so krass. Immer so oben steil. Die letzten, ich stand beim Frauenrennen 50 Meter vor der Ziellinie und das ist der, wenn du auf die TV-Kameras guckst, das ist da, wo du denkst, die fahren über eine Kuppe und fahren flach oder leicht bergab ins Ziel. Das Ding hat da 10% noch.
Ja,
wenn du da stehst, ich dachte mir so, Junge, jedes Mal denke ich mir da auf den letzten 50 Metern, roll doch jetzt einfach ins Ziel.
Ja, genau.
Weil das so abflacht.
Genau.
Aber das ist noch, und ich stehe da und denke mir so, boah, scheiße, ist das noch immer steil.
Ja, also selbst da, wirklich, der Letzte, der kriegt, der wird gelernt, 23 km/h oder 22 km/h an dem Punkt, fährt halt 530 Watt.
Ja.
Das ist nicht so ein Zielroll.
Nee, das ist nicht, das sieht einfach komplett anders aus im Fernsehen.
Ja. Apropos Frauenrennen an der Stelle.
Ja.
Da hätte ich Puck Petersen noch anzubieten.
Ja.
Die richtig geil gefahren ist.
Ey, ich habe da was so ungefähr 23 vor Ziel, 25 vor Ziel. Ich weiß nicht, ob das noch jemand anderem aufgefallen ist. Da ist irgendwann, fährt die ganz hinten im Feld und da ist es so, Puck Petersen.exe stopped working. Das ist ganz merkwürdig. Die steht so halb, also ich glaube, sie hat gepinkelt.
Ah, ja.
Sie steht aber auf dem Rad und bewegt sich gar nicht mehr.
Null.
Also null. Der Oberkörper nicht, der Kopf nicht. Der ganze Körper ist wie, als wäre die eingefroren. Und die erst schiebt sie eine Kollegin ganz kurz. Ja. Und dann wirklich für so 15 Sekunden bewegt die sich einfach nicht. Als wäre die so im Ruhemodus gegangen. Ich dachte schon so, was ist da? Und dann dachte ich mir, das ist ein Glitch gewesen. Genau. Der Roboter hat aufgehört zu funktionieren. Und dann dachte ich mir schon, komisch, Kampf muss ich mir später nochmal angucken. Ja. Ich habe es nur aus meinem Handy so geguckt. Ja. Dachte mir, ich habe mich geirrt. Habe es abends nochmal geguckt. Dachte mir, ja, krass. Also ich glaube, das war dann das Pendant zum, ich muss jetzt nochmal pinkeln und da ist halt keine Zeit mehr gewesen, um anzuhalten.
Ja.
Vielleicht. Dann hat die natürlich da richtig rasiert im Finale.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch Krampf, aber dann bewegt sich ja eigentlich
den. Genau, so dann hätte, also kann natürlich auch sein, aber dann hätte das sieht, also im Krampf hätte ich gedacht, die bewegt sich noch im Oberkörper, oder?
Ja.
Aber die bewegt sich auch im Oberkörper 0,0.
Wirklich gar nicht.
So wirklich runtergefahren.
Ja, so dann neu hochgefahren war der gemacht.
Genau, Reboot. Naja, Reboot. Auf jeden Fall hat es geklappt mit dem Reboot.
Ja.
Das Finale war sehr, sehr stark und ich finde, du konntest es schon ganz gut sehen, unten rein, dass da sie gute Beine hat.
Ja, ja. Ich finde die Mühe, sowas würde ich ganz gerne selber auch fahren, weil dieses Laktat-Ding kann ich ja.
Ja.
Und ich mag es halt steil dann. Sowas mag ich halt. Wenn du gute Beine mitbringst, natürlich. Ja. Nicht, wenn du angeschossen bist. Aber ich glaube, dann macht das Spaß und ich finde, du siehst es den Fahrern an, die unten wissen, dass sie mitspielen. So, die fahren halt da, richtig konzentriertes Face, so, bringen sich in Position, da geht keiner rückwärts, sondern die bleiben halt vorne. Und dann siehst du, die Fahrerin oder halt der Fahrer, da kommt gleich was, da kommt richtig was raus. So, entweder zu früh gezogen.
Oder da kommt nicht mehr viel raus.
Ja, genau. Wer da schon am Lenker zieht, ist vorbei.
Ja.
Unten, wo es so rechts, links schon mal geht. Und ich finde es mal spannend, das so zu beobachten, weil du halt sehen kannst, so, wer jetzt gleich halt eine Zündung zieht oder halt zu früh und dann halt einbricht. Und da war es genauso, dass Puck auch so gefahren ist. Ich finde, man sieht das immer, wenn eine Tempoverschärfung fährt, ein bisschen schneller fährt und dann ranfährt, auf die Höhe fährt, aber nicht drüber geht, aber da bleibt.
Ja.
So, dich in Position bringt. Das ist schon stark.
Ja, das finde ich auch immer. Ich finde es lustig, war Juliette Labousse ist unten reingefahren für Vollerring und die geht irgendwann in der Kurve, geht die so links raus, also wie so bei so einem Bahnwechsel. Ja. Und dann merkt die, glaube ich, so, na, hier ist aber auch niemand anders mehr, jetzt kann ich auch mal weiterfahren. Dann wird die, glaube ich, noch fünfte oder sechste am Ende. Die geht so richtig demonstrativ raus, jetzt. So, mein Job ist dann. Dann geht die so, ja, ich muss ja trotzdem bis nach oben fahren.
Kann
richtig
genau
langsam fahren kann ich auch nicht, also kann ich auch einfach weiterfahren.
Jetzt kann ich mal Platzierung abholen, würde ich so sagen. So, fünfte Platz, bei Flash ist auch nicht schlecht. Puck Pedersen fährt auf das Segment übrigens 3 Minuten 58 mit 386 Watt, 7 Watt pro Kilo. What?
Ja.
1009er V&M, 2000er V&M quasi. Mit 7 Watt pro Kilo knallt die da hoch und fährt wirklich da, wo sie attackiert. Also da anders, da, wo sie fast ihren Lenker in der Hand hat. Was war das denn? Da fährt die halt im Schnitt die letzten 20 Sekunden 577 Watt. Da sah das, ich finde immer, bei der, es ist auch keine schwere Fahrerin, wenn die halt so an den Lenker zieht, denke ich mal so, da kommt eigentlich nicht Watt pro Kilo, aber wahrscheinlich absolut ist das gar nicht so viel, weil es sieht so aus, als wird sie auf dem Rad so einfach nur hin und her sich bewegen.
Ist das ein Unterschied von der, du musst ja eine Kurbel bewegen, die ein gewisses Gewicht hat. Ja. Ist das ein Unterschied von der Effizienz, wenn du halt einfach auch weniger Watt oder weniger Newton auf die Kurbel gibst? Dann musst du ja trotzdem mit Kraft einen Gegenstand bewegen, der ein Gewicht hat.
Nee, die Kurbel hat nicht großes Gewicht. Ich würde sagen, du musst erstmal das ganze System natürlich bergauf hochschieben.
Mhm.
Und du könntest halt, muss man sagen, bei gleicher Watt pro Kilo könntest du deinen Oberkörper mehr einsetzen. Also wenn sie ihren Oberkörper aufs Pedal stemmt, ne, sich rechts rausbewegen, sind dein Oberkörper völlig draufschmeißt im Wiegetritt. Ich weiß jetzt nicht genau, müssen wir mal ausrechnen, aber prozentual von ihrer Gesamtenergie, Gesamt-Newtonmeter, kommt da schon sehr, sehr viel am Pedal dann an. Deswegen ist es ja auch schwierig für leichte Fahrerinnen halt wirklich Drehmoment draufzubringen aufs Pedal. Ja. Gleichzeitig aber relativ effizient, wenn sie im Stehen fahren, aufs Pedal so draufspringen können.
Ja.
Weil es halt dann direkt im Verhältnis Watt pro Kilo schon sehr, sehr viel ist, als wenn Gunner das machen würde.
Ja,
so, wenn der es macht, plumpst die Kurbel direkt runter, aber es ist ja ein Prozent gesehen, von dem, was er eigentlich treten könnte, halt nicht so viel.
Ja.
Und die muss dann halt ihren ganzen Körper einsetzen. Wenn sie das dann hinkriegt und da Drehmoment drauf bekommt, wie gesagt, ich habe gedacht, das wäre nicht so viel gewesen. Nicht despektierlich gemeint, aber ich denke halt so, weil Watt pro Kilo ist bei dir schon sehr, sehr stark.
Ja.
Trotzdem fährt die in dem Moment dann 588 Watt, während die da so rechts, links da auf dem Rad schaukelt.
Ja.
Das ist halt krass. Also diese Fahrerin, keine Ahnung, was sie für ein Gewicht mitbringt, aber wenn die halt
nicht so viel.
Ja, aber überleg mal genau, was das bedeutet, wenn sie 600 Watt erzeugt, nicht über Kadenz, sondern halt, es muss über Torque kommen. Und das ist halt im Prozent ihres Gesamtkörpergewichts, dieses Drehmoment, schon echt viel.
Ja, stimmt. Ja. Auch immer interessant, wenn du sagst, okay, leichte Fahrerinnen sind durch das UCI Weight Limit immer krass im Nachteil, weil 6,8 Kilo von einer 50-Kilo-Fahrerin vergleicht zu einer 70-Kilo-Fahrerin, sage ich mal.
Klar.
Oder bei den Männern halt auch ein Pendant.
Ja.
Ist halt dann schon irgendwie so eine Gaia Realini von Trek. Das Fahrrad wiegt ungefähr so viel wie die Fahrerin.
Ja.
So, und dann hast du ein perfektes Beispiel, Ellen van Dijk, die ist halt doppelt so groß, wiegt auch mehr. Für die ist das halt so ein Bruchteil von ihrem eigenen Körpergewicht.
Puck Pedersen wiegt auch 55 Kilo.
Ja.
55 Kilo und wenn die dann halt 600 Watt aufbringt, das ist schon krass.
Ist es nicht schlecht.
Das ist schon gut. Wie heißt sie? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Bredewold von Amstel Gold?
Ja, ich glaube Bredewold.
Hast du das Finale gesehen, als sie hinterhergesprungen ist? Wer war zuvor attackiert?
Van Dijk, oder?
Van Dijk, genau. Van Dijk. Und dann ist sie hinterhergesprungen, aber hast du das gesehen?
Nicht so richtig.
Okay. Weil sonst hätte ich gerade auch.
Vielleicht habe ich es gesehen,
rumgeritten, weil die Gruppe, 5 Frauen oder was das war, Ellen van Dijk springt los. Und ich weiß nicht, ob die lange überlegt hat, ob sie es machen sollte. Weil die hat offensichtlich dann gute Beine, weil sie ist hinterhergesprungen. Aber die hat echt gewartet, bis die Lücke sehr, sehr groß war.
Ja.
Und ist dann alleine rangesprungen.
Ja.
Da habe ich auch gedacht, so. Wusste sie vorher nicht, was sie will?
Oder hat sie so gute Beine und sagt, ich lasse das jetzt mal diese. Außer dass die Gruppe sich etablieren und ich springe dann dahin. Ich will aber nicht jetzt vorne hinspringen, weil dann springen wieder alle ins Rad. Aber ich fand es krass, weil sie ist vorher ja schon mal so halb gejobbt worden in der Runde. Also ich finde das lustig. Manchmal werden Leute abgestellt und dann stellen die danach andere Leute ab.
Das
ich kenne das nicht.
Ja.
Also ich werde abgestellt, aber ich stelle danach niemanden mehr ab eigentlich.
Das ist absolut richtig.
Vor allem, muss ich sagen, bei so einem Anstieg, wo es nicht um das Timing sozusagen geht, sondern es ist so ein 3-4-Minuten-Effort.
Ja.
Also ich kann das ja verstehen, wenn man jemanden durch taktisch gutes Gespringe vielleicht los wird. weil der andere gepennt hat, dann ist die Lücke da, dann kriegst du nicht zu. Aber das andere war jetzt mal so, lass mal gucken, wie schnell wir auf 4 Minuten fahren können. Okay, du fährst am schnellsten, du am zweitschnellsten und ich habe eine Lücke. Und danach passiert das Gleiche und dann fährt die andere auf einmal schneller.
Das finde ich auch ein bisschen spannend. Oder auch teilweise, habe ich auch schon mal gesagt, stell dir vor, du bist ein Fahrer in so einer, weiß ich, Tour de France Spitzengruppe, ihr kommt durch. So, und es geht vielleicht noch so eine Überführungsetappe irgendwo im Mittelgebirge. Und da hast du 3, 4 Hügel.
Überführungsetappen gibt es nicht mehr.
Ja,
früher diese Überführungsetappen. Ja, ich finde, das ist witzig, das gibt es einfach nicht mehr so.
Ja, hast du recht. Also sagen wir mal so eine typische Etappe Richtung Alpen nochmal zurück im Mittelgebirge. So.
Ohne Gruppe halt, genau.
Ja, Etappe 17, also 16, so ein typisches Ding. Gruppe geht durch, so. Und jetzt bist du in dem Punkt, dass du sagst, ey, ich habe 3 Wochen, habe ich gearbeitet, jetzt komme ich in die Situation, jetzt bin ich in dieser Gruppe, jetzt habe ich gute Beine, jetzt springt der Erste, keine Ahnung, und dann hast du so einen Moritz oder sowas und du weißt, du hast eigentlich auch die geilsten Beine des Tages, aber du lässt das erstmal fahren. Was für Eier muss man bitte da haben, um halt die richtige Karte im richtigen Moment zu spielen, weil anders geht's ja nicht. Wie erfahren muss man auch da sein, zu sagen, okay, ich habe jetzt die geilsten Beine, jetzt springt jemand, ich will mir das ja nicht nehmen lassen.
Ja, aber ich bleibe erstmal schon ziemlich krass pokern.
Genau das und dieses Pokern.
Du musst halt wissen, wer das macht. Also wer ist gerade. Ja. Du musst halt wissen, wer fährt da. Würde ich zum Beispiel Moritz, würde ich ungern fahren lassen.
Ja.
So ein Ben Healy würde ich auch ungern fahren lassen. Das sind so Leute, die kriegst du nicht mehr so schnell wieder, weil die sind am Ende so aero.
Ja, aber so eine so Grand Tour Woche 3, das ist doch auch so, wer da es schafft, in dieser Gruppe dann vielleicht am Ende wegzufahren, das ist auch unberechenbar, so,
ja, klar.
Was da passiert. Und dann
aber es gibt halt einige Kandidaten, wo du weißt, die ziehen das ziemlich sicher durch.
Ja.
Und andere, wo du sagst, da weiß ich nicht, ob er es durchzieht. Okay. Zum Beispiel so ein Pogacar, der zieht es halt nicht durch, wie beim Amstel.
Ich wollte gerade sagen, Kevin Vaquelin fährt los, was würdest du tun?
Weiß ich nicht.
So, du hast die geilsten, du hast theoretisch
jetzt geilere Beine. Wer bin ich denn?
Du bist ein Fahrer, der noch geilere Beine hätte. Du bist eigentlich noch besser als Kevin Vaquelin und der fährt 30 vor Ziel, fährt er allein los.
Ja, das ist ja super schwierig zu sagen.
Ja, eben, aber du musst ja in dem
Moment. Ist sehr individuell. Was für ein Profil hast du? Was bist du für, also was für ein Profil fährst du? Was bist du für ein Fahrertyp? Bist du jemand, der sagt, okay, ich bin eher ein Dauerleister oder ich kann mal 2 Minuten richtig zubücken? Dann lässt du den Vaquelin vielleicht schon fahren und springst dann halt krass auf einen 2-Minuten-Effort dahin. Und dann fahr dir weiter. Aber es ist ja, das ist ja super komplex.
Aber ich bin so in diesem Race-Szenario, bin ich halt immer so, ich habe keine Ahnung, wenn A, dann direkt aber auch B. Oder halt B nicht. Aber nicht, wenn A, dann später vielleicht B oder C oder D. Also, weil da vielleicht die Erfahrung fehlt. Aber das finde ich halt super spannend.
Ja, du musst auf jeden Fall ziemlich abgezockt sein, damit du da entsprechend richtig handelst. Aber das ist ja gerade die Schönheit an dem Sport.
Ja, voll. Das wäre auch viel zu schade, wenn es halt nur halt um Ausdauer ginge. Hätten wir einfach nur Zeit fahren. Da hätten wir Triathlon. Boah, das wäre ja schrecklich.
Triathlon ist auch, ich gucke Triathlon jetzt relativ viel.
Ja.
Und denke mir so, geil, heute gucke ich Sportereignis. Und dann mittendrin nicht mehr so, Mist.
Ja, ist doch nicht so spannend. Mittendrin ist dann so, ja, jetzt kann man auch schon hochrechnen, was passiert, wenn jetzt keiner eingeht.
Also genau, wenn jetzt hier keiner anfängt, Probleme zu bekommen.
Ich finde es auch jedes Mal, wenn Ironman Hawaii dann, oder Nizza, dann die Weltmeisterschaft läuft, das ist so ein Happening für alle Triathleten, verstehe ich voll, so das große Ding. Und dann wird das bei ARD live übertragen und so. Und dann hast du aber auch so einen 7-Stunden-Stream, wo halt sehr monoton irgendwie das Gleiche passiert.
Und der fährt immer noch auf dem Auflieger.
Ja, und jetzt läuft
gefährliche Dinge, Wenden, Flaschenannahme, alles immer so ein Highlight. Aber wir wollen jetzt hier nicht anfangen über Triathlon, wir verlieren uns sonst.
Marathon aber auch, ganz kurz. Aber ganz kurz, da geht's doch darum. Und Kipchoge hat die Flasche bekommen. Geil, es hat funktioniert.
Ich habe tatsächlich am Sonntag Boston-Marathon Stream angemacht. Dachte, guckst du dir das mal an?
Ja.
Dann dachte ich mir auch nach so 10 Minuten.
Das ist super Fernsehen, wenn du einfach da so das halb laufen lässt, wenn du frühstückst.
That's genau. Da guckst du immer wieder so nach links. Sagst, ah, okay. Ja. Aber,
geiler Sport, definitiv, aber von exciting
ist,
so ein bisschen.
Es ist kein Fernsehsport.
Es ist kein
Fernsehsport.
Nee.
Heute auch London-Marathon übrigens.
Und Madrid.
Oh, guck mal, hey, man ist informiert. Nicht schlecht. Aber zurück zum Amstel. Pogacar ist krachen gegangen.
Ja.
Was halten wir davon? Hat er seine Ernährungsstrategie mal wieder.
Boah, das kann sein.
Der Typ kriegt es immer wieder mal hin, so ein bisschen. auch in Roubaix. Wir haben noch gar nicht so darüber gesprochen.
Wir kommen gar nicht dazu.
Da hat er ja schon irgendwie eine Zeit lang die ganze Zeit in der Luft rumgefuchtelt und wollte sein Teamauto haben auch nicht ganz so fresh aus.
Sein Crampshot.
Genau. Ja, sein Crampshot, ja. Who knows?
Who knows,
was in diesen durchsichtigen Fläschchen drin ist. Ob das wirklich dieser hochkonzentrierte Crampshot ist oder ob das eher sowas in Richtung Finisher-Bottle ist.
Ja.
Ich finde, das siehst du mittlerweile immer häufiger, dass die auch völlig offen damit diese Flaschen, diese kleinen durchsichtigen Fläschchen in der Hand haben und die noch am Lenker tragen und dann so ungefähr 70 vor Ziel. Bei Van der Poel konntest du es sehen. Ich glaube, bei Flandern.
also für die jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, Finisher Bottle halt einfach ein Mix aus, naja, also
sagen wir mal so verschiedene Schmerzmittel, ja, irgendwas, was dich nochmal wach macht, irgendwas, was die Bronchien nochmal erweitert, nichts davon ist auf der Dopingliste.
Genau. Also theoretisch, also gerade nochmal betonen, theoretisch alles legal so. Trotzdem, ethisch sollte man darüber nachdenken, ob man es zur Gewohnheit machen sollte, 70 vor Ziel, sich da Schmerzmittel reinzuballern. Also im Hobbysport bitte auf keinen Fall. Das ist so unnötig.
Genau.
Wenn ihr nicht mindestens Roubaix Top 5 fahren würdet, dann lasst das.
Ja, auf jeden Fall dachte ich mir da auch so, okay, der war relativ panisch. Vor allem die Führungen waren so ein bisschen kurz.
Ja.
Und der ist nicht so wie sonst immer, ja, geil, ich kann Führung fahren, ja, sondern der war so ein bisschen so, oh ja, ja, mal lieber mit Auge und angezogener Handbremse. Und danach ist er ja wieder richtig losgestrahlt. Danach hat er wieder richtig Beine gehabt.
Ich habe es auch gesehen und zum ersten Mal dachte ich, geil, Lennart, wir haben was zu diskutieren, weil ja, Pogacar hat wieder seinen Painface bekommen, was ja, wir so nicht gewohnt sind. Der hat auf einmal ja so dieses schmerzverzerrte Gesicht, als Van der Poel von vorne losgefahren ist. Und dahinter am Hinterrad, wo er die Lücke nicht ganz zubekommen hat, wo er schon so, genau, einmal reingelassen
genau,
hat. So dachte ich mir so, oh geil, das ist heute.
Das wird interessant.
Ist ein gutes Battle. Ich will, ja, dann war ich so, geil, vielleicht geht er krachen, aber ich will nicht, dass er jetzt krachen geht, ich will, dass es später passiert. Und ja, dann kam es ja auch dazu, dann noch, das war so eine Verkettung von mehreren Situationen, dann halt das unkonzentriert sein,
ja,
fährt fast da sich vom Teamwagen platt.
Oh ja, das war auch krass.
Das war wild. Boah, so einmal, der ist so über Reifen gefahren, ne?
Ja, ja, der ist,
also ihm
Reifen an Reifen war das,
Reifen,
ne,
an Reifen.
Wheel Overlap.
Wheel Overlap, genau.
Ja, wir haben überhaupt nicht über Way gesprochen, das, ja, können wir jetzt nicht nachholen, das ist
schwer.
Schade. Aber im Amstel, ich dachte erst, okay, yo, typisches Ding. Und ich habe woanders gehört, es ist das erste Mal seit Imola 2019, dass er eingeholt worden ist, wenn er solo losgefahren ist.
Interessante Statistik.
Aber das ist eine Lüge, fällt mir gerade ein. Tour ist ja auch von Vingegaard wieder eingeholt worden.
Ja, okay, wenn du das halt,
wenn du es mal so als Solo, ja, ja, ne, wann, ja, ist ein wann ist ein Solo und dürfen da Berge drin sein?
Ja, ja.
Aber
stimmt, das ist, der ist, also könnte man so sagen, doch.
Imola 2020 übrigens, nicht 2019. Ja. Also WM ist, aber das habe ich gar nicht in Erinnerung, dass er bei der WM auch losgefahren ist und dann wieder eingeholt wurde.
Statistik, ne? Wenn Pogacar sich entscheidet, loszufahren, kriegst du ihn nicht mehr.
Kriegst du ihn normalerweise gesehen nicht mehr, ja, genau.
Und dann bist du einfach Skelmos und denkst so, warte mal, passiert das gerade wirklich?
Das war halt richtig geil. Das hat mich richtig gefreut für den.
Komme ganz kurz sofort zu versprechen. Ich hatte nämlich in dem Zuge mitten in der Woche auch gedacht, geil, auch thematisch nochmal für einen Podcast. Er hat mich direkt mal in die Recherche begeben, von wegen, ich sag mal, diese Frage, diese Diskussion, kannst du dich zu hart belasten? Also kann ein Roubaix deine Form kaputt machen oder ein Flandern? Ja. Weil er ist ja schon sehr frequentiert unterwegs, ne? Wir haben Flandern, Roubaix, Pferd, ja, Amstel, Flash, jetzt noch Lüttich heute. Junge, der hört ja auch gar nicht auf. Der macht ja komplett.
Ist schwierig, einfach auch Volumen dabei zu fahren, ne? Das ist, glaube ich, so, ja, das, genau, Hauptthema.
Volumen kannst du nicht richtig machen. Du hast keine Höhentrainingslagermöglichkeiten. Ja. Gerade macht Pogacar seine Welttournee, also eine Europe-Tour. So, der muss halt sich auch für die Tour irgendwie wieder vorbereiten. Das heißt, die Frage hat nochmal so ein bisschen in den Raum gestellt, kannst du auch so eine Art mitochondriale Effizienz kaputt machen? Es gab mal die Aussage von Marda, der sagte, dass du, ich glaube, 5% warst, deiner gesamten Mitochondrienmasse eigentlich ein bisschen denaturierst, ein bisschen angreifst, kaputt machst nach einem Marathon, nach einer 2 Stunden Dauerbelastung. Das, was die mittlerweile machen, ist halt nur noch das. Immer 2 Stunden werde ich Best Effort ins Ziel knattern.
Ist aber, glaube ich, nochmal schlimmer beim Marathon insgesamt muskulär,
ja,
oder?
Das, und es gibt ja auch die, Fachbegriff leider nicht mehr, auf Lager, wenn du diese Stoßbelastung macht Erythrozyten kaputt. Das, also macht's wirklich, du, irgendwas mit Lyse.
Irgendwas mit Lyse.
glaube ich. Ich reiß nach. Ja, genau, die Stoßbelastung kann Erythrozyten halt kaputt machen, das heißt, deine Sauerstofftransportkapazität würde sich sogar auch im Marathon reduzieren. Bei viel Laufumfang und dieser hohen Belastung. Marathon, genau, nochmal eine andere Belastung. Trotzdem habe ich auch überlegt, kann es sein, durch Roubaix-Erschütterung, Flandern, was auch immer, das ganze Haut-drauf-Ding,
ja,
dass du auch so ein bisschen da was kaputt machst. Also es gibt ein paar Studien, die es gezeigt haben, aber es fehlt so ein bisschen die Evidenz bei humanen Studien, wirklich fundiert zu sagen, dass du da halt, ich sag mal, Mitochondrien kaputt machen kannst.
Ja.
Das ist nicht so wirklich nachgewiesen. Bei Mäusen und so weiter, durch simulierte Belastung hat man es aber schon gesehen. Und trotzdem ist es aber auch halt, ne, akute Anpassung auf so eine Art Overreaching gibt es halt auch. Also Overreaching kann halt sein, harter Tag gefahren, so, danach halt mangelndes Volumen, wegen nicht aerober Reiz, du hast nur Fast-Twitch-Rekrutierung gehabt, Fast-Twitch-müde gemacht, du kriegst einen kleinen Schiff rein, das reicht ja schon aus, wenn es 20 Watt, 15 Watt mal kurz temporär an einem Tag nicht ganz ausreichen, er weiß es nicht, fährt los und merkt, ich kann es nicht halten und hat vielleicht eine etwas geringere Leistungsfähigkeit. Dachte ich dann mittwochs vormittags und nachmittags hat er bei Flaschen rasiert.
Ja, aber auch nicht so krass.
Das ist richtig.
Also ja, ultra krass rasiert.
Aber nicht so krass wie.
Die Frage ist, wenn da jemand noch, ich meine, hat er eigentlich keiner recht rasiert. Remco sah halt auch nicht so richtig
fresh
aus als Zehnter. Der sah die Tage vorher schon wirklich sehr solide aus. Aber ja, es kann halt sein.
Wir haben auch gar nicht darüber gesprochen, dass Remco halt wieder da ist.
Nee, Remco ist wieder da übrigens.
Ja. Falls ihr noch nicht mitbekommen
habt. Als Wout im Sprint geschlagen.
Von vorne.
Von vorne.
300 vor Ziel, ey.
Junge. Ja, Remco ist wieder da. Und hat sich, es ist wieder mal dieser Beweis, ja, die sind verletzt, dann kommen die wieder, dann machen die einfach nochmal weiter. Und es tut denen sogar gut und vielleicht ist das genau das, was wir gerade gesagt haben. So, die haben einfach Trainingsblöcke, wo die das Volumen abstimmen. Und die anderen fahren halt, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, du hast Rennen, du hast Vorbelastung, Rennen, Rest Day, Vorbelastung, Rennen, Rest Day. Ja. So, wo kommst du zu dem Volumen? Und das merkst du halt irgendwann schon, dass die Form da ein bisschen droppt. Und Pogacar, ja, der überspannt den Bogen halt vielleicht auch gerade ein bisschen, das angeht.
Ich glaube,
und,
heute wird nochmal ein entscheidender Tag.
Heute wird nochmal ein entscheidender Tag. Ich meine, der wird sicher wieder gut fahren, aber danach würde ich halt schon nochmal sagen,
These.
Easy.
Genau, ich würde auch sagen, These, es kann sein, dass es heute das Momentum kippt, Pogacar nicht souverän auftritt, könnte sein.
Und Remco gewinnt.
Und Remco vielleicht wirklich gewinnt, genau. Und dann wirst du erstmal Pogacar auch die nächsten Tage nicht mehr sehen, logischerweise.
Also dann erstmal kurz versinken im in Depression.
Ja, so nicht gemeint, aber man muss immer trainieren. Der macht mal den Col de Turini, fährt ein paar Mal dann hoch hinterm Moped, so, und dann wirst du schon die ersten Anzeichen sehen, dass er wieder fit wird. Aber der muss sowieso jetzt Pause ranbekommen, klar. Aber ich glaube, den wirst du die nächsten Tage, so oder so, die nächsten Tage kriegen wir nicht viel von Pogacar mit.
Kann sein. Was fährt denn als nächstes? Ich glaube, danach macht er Pause und dann ist Tour, oder?
Ich glaube, also wahrscheinlich kriegt Dauphiné den ganzen Kram halt, aber weiß gar nicht, Pogacars Plan. Ja, aber ne, das finde ich halt spannend.
Fährt der noch was vor? Ist der überhaupt? Nee, der fährt doch eigentlich mit Tour of Slovenia.
Ja, okay, also irgendwas werden sie, wird er schon noch haben, klar. Dauphiné Tour Lombardei ist jetzt nur im Prosthetic-Stats, also die großen Dinge, aber das heißt ja nichts.
Auf jeden Fall muss er mal ein bisschen chillen. Reicht dann auch mal ein bisschen, können auch mal ein paar andere Leute gewinnen.
Echt so, guck dir mal die Statistik an, ne? Das ist so frech. Der ist nicht schlechter als Podium. Der ist einfach nicht schlechter dieses als Podium.
Warum sollte er auch?
Ja, UAE-Tour zählt jetzt nicht sein 43. und sowas, aber also wenn du die Rundfahrt nimmst, das ist unglaublich.
Kommen wir mal noch auf ein Thema zu sprechen, was ich die Woche hatte. Ich bin, das Thema ist generell ein bisschen Biomechanik und was das mit der Leistungsfähigkeit ausmacht und auch mit Sitzposition. Also man fummelt ja mal gerne ein bisschen rum, testet einen neuen Sattel, eine neue Gliedposition, was auch immer. Ich hatte jetzt den Fall, ich bin ein neues Radtest gefahren, am Samstag und am Sonntag, am Montag war Ahrweiler. Mhm. Bin am Montag aber in Ahrweiler mit meiner normalen Kreissäge gefahren, weil ich Punkte brauchte und ich auf Nummer sicher gehen wollte. Und normal fahre ich immer am Tag vorher die Vorbelastung, auch mit dem Rad, womit ich das Rennen fahre. Macht ja prinzipiell Sinn, weil ich halt merke manchmal, dass sich das dann komisch anfühlt, wenn ich das einfach, ich setze mich dann drauf aufs Rad, denke mir so, fühlt sich nicht so richtig, bin ich nicht gewohnt.
Ja.
Und im Rennen war es erstmal alles okay, aber nach 15 Minuten habe ich so gemerkt, dass ich so leichtes Zucken in der Wadenmuskulatur bekommen habe. So ein bisschen wie so ein Kampfansatz, wo ich dachte so, klar, wir sind jetzt hier 15 Minuten schon ein bisschen zügiger gefahren, aber selbst bei einem zügigen Rennen so krampfmäßig oder Muskelzucken habe ich eher selten. Ich dachte mir so, ja gut, du bist jetzt hier wieder was anderes gefahren und habe mich halt gefragt, wo kommt das genau her? Und gibt es da Studien, die halt auch sagen, dass so kurzfristige Wechsel der Sitzposition irgendwie Probleme machen. Für einige Leute ist es auch manchmal, ich finde es auch lustig, es fühlt sich manchmal erstmal ganz gut an, wenn man die Sitzposition ändert.
Voll.
Denkst du dir so, für die ersten 5 Minuten, boah, geil.
Das Ding ist halt, jedes Mal denkst du so, ach, das ist die Lösung. Das
ist die Lösung, oh, es ist alles besser.
Ja, ich hätte nur das machen müssen. Genauso hatte ich es, als ich jetzt auf dem Gravelbike zum ersten Mal wieder gefahren bin. Und ich glaube, ich habe es gleich eingestellt, aber ich glaube, so ein Ticken tiefer bin ich dann schon. Ich bin nicht sicher, ob halt am Montag der Sattel ein bisschen runtergerutscht ist. Ich glaube schon. Habe ich wieder ein bisschen angepasst, war wieder besser. Weil irgendwann dachte ich mir, das kann nicht sein. Ich habe überlegt, denkst du dich gerade in diese Veränderung rein oder ist sie wirklich real? Ja. Und irgendwann merkst du halt, wenn du mal wirklich drauf hörst und spürst, so, nee, du bist zu tief. So, du rutscht irgendwie runter. Irgendwas passiert dir nicht.
Das ist wie ich auf Mallorca rumgerätselt habe, in welche Richtung schiebe ich die Schuhplatte jetzt? Ja. Muss die ein bisschen vor oder muss die ein bisschen zurück?
Ja,
und dann war ja diese 50-50-Entscheidung, wo ich glaube, ich habe es eher nie richtig, aber ich glaube auch, dass die Plattenposition immer noch nicht richtig gut ist.
Das kann ja auch sein. Ich meine, überleg mal, wenn du die abnutzt, hast du viel mehr Spiel wieder drin, dann drehst du den Fuß da drin.
Das ist richtig krass.
Abgenutzte Schuhplatten, Leute, wechselt die häufiger mal. Das macht einen riesen Unterschied aus, finde ich. Es macht wirklich einen Unterschied aus. Es ist wie eine neue Kette teilweise drauf. Na, auf jeden Fall, also erstmal initial kann sich sowas besser anfühlen, wenn man was wechselt, was verändert. du hast jetzt gerade so plakativ die Frage gestellt, kann ich was nach dem Motto zu stark verändern und kaputt machen, wenn ich es einmal kurz ändere, ne? Du hast auf einem anderen Rad gesessen, 2 Tage vorm Rennen, kann das einen Unterschied machen? Prinzipiell bin ich der Meinung, nee. Also wenn du jetzt einmal drauf sitzt auf einem anderen Rad, sag mal, du fährst donnerstags in einer komplett falschen Position, dann würdest du eigentlich jetzt Samstag, Sonntag beim Rennen theoretisch dabei nichts merken. Es sei denn, du hast ja irgendwo so stark falsch drauf gesessen, zu hoch gesessen und sowas, dass du eine Sehnenreizung hast. Das kann
ich
sein.
Ich glaube, so falsch saß ich. Ich saß halt schon anders auf dem Rad, was ich getestet habe.
Das ist schon manchmal ein bisschen unangenehm, das stimmt. Oder dazu halt.
Ich habe mich auch nicht komisch gefühlt. Also ich bin auf den normalen Kreissäge zurück, dachte mir so, ja, alles wie immer.
Ja.
Nur ich dachte mir so, wo kommt dieses Zucken her? Vielleicht auch ein bisschen Dehydration. Muss ich auch sagen, auch so ein Bicarbonat-Thema, trinkt viel Wasser.
Ja.
Weil du kriegst manchmal so kranken Brand. Also ich hatte das einmal letztes Jahr in Spich, da habe ich gesoffen ohne Ende im Rennen, dachte ich, ich brauche mehr. Bicarbonat ist halt Salz, ne?
Da hat es noch geregnet?
Nee, da war es ultra heiß letztes Jahr. Und in Arbeit hatte ich es auch, wo ich dachte so, boah, ich habe auch ein bisschen Durst.
Ja, kann schon sein. Das ist auch, ich meine, du Bicarb bindet ja auch Wasser.
Ja.
So, also es kann schon sein, dass du da einen Bedarf an mehr Wasser hast. Prinzipiell ist es so, ich habe schon mal gesagt, auch Bikefitting-Studien sind da super schwierig, weil was willst du da machen? Du kannst eine Veränderung machen, also Veränderung einstellen, dann gucken, was das Bestbar ist in der Leistung, in der Performance. Du, ganz ehrlich, da kann ich dir mal ein bisschen was liefern, wenn du möchtest.
Das war diese Wahnsinnsstudie.
Das ist so gut. Von Frese 2011. Eine zu hohe Sitzposition führt zu ineffizienter Kraftübertragung, kann dir deine Cycling Efficiency ein bisschen kaputt machen. In praktischen Experimenten konnte man zum Beispiel sehen, dass eine suboptimale Sattelhöhe, zum Beispiel 5-7% höher als optimal, ganz kurz, Lennart, deine Sattelhöhe?
72.
Ich habe es mit 73 mal durchgerechnet. Also, wenn du versehentlich 3,6 Zentimeter zu hoch sitzt.
Minimals.
Kann ja mal passieren.
Würde man auch kaum merken.
Dass die Performance um bis zu 5-10% sich reduzieren könnte. Ja, okay. Also.
Da wird Geld für Studien verschwendet.
Joa. Es gibt auch, kennst du Studien zur Kurbellänge? Wir haben so verstellbare Kurbel gehabt, sag ich mal. Und wir haben festgestellt, dass eine 130er Kurbel effizienter ist als eine 210er. Also es ist teilweise Zahlen gewesen. Da dachte ich mir so, Leute, das ist so weit von der Realität.
Da brauchst du auch eigentlich keine Studie zu machen.
Ja, wirklich. Wir haben gesehen, die Trittfrequenz ist dann anders. So, ja, klar, du hast einen riesen Hebel.
Ein rundes Kettenblatt gegen ein viereckiges Kettenblatt.
Das Problem ist halt einfach, es ist super schwer, es mal messbar zu machen. Das kriegst du halt nicht direkt raus.
Ja.
Du kannst natürlich versuchen, mit EMG, mit Stimulation was zu messen. Das kann man machen mit Muskel-EMG. Siehst du, dass die anders sind oder so. Aber das heißt ja nicht, geh mal draußen laufen, 5er Pace, 5,30er Pace. Mhm. Und dann mit der Aufgabe, jetzt läufst du bitte nur Vorfuß. Jetzt läufst du bitte jedes Mal, dass die Ferse zuerst aufkommt. Ja. Jetzt läufst du bitte mal mit durchgestreckten Beinen.
Finde ich bei Aerotests auch einfach so schwierig.
Ja.
Wenn die dann im Windkanal irgendwelche Socken testen.
Ja, ja.
Und der eine, keine Ahnung, hält den Kopf leicht schief.
Das macht einen riesen Unterschied.
Und unten die Socke willst du messen.
Ja.
Oh ja, irgendwie 4 Watt.
Wirklich?
Das geht nur, also sowas geht halt nur mit diesen Dummies, die mittlerweile einsetzen.
Ja,
ja. Das gibt ja, das ist ja auch ganz geil. Es gibt ja so Remco-Dummies und sowas, die Anzüge einfach draufschnallen und sagen, wir testen es damit.
Ja, so musst du es eigentlich machen. Und was ich aber sagen wollte mit den Tests draußen, wenn du halt bei Biomechanik was anschauen möchtest, du kannst ja trotzdem eine 5,30er Pace laufen.
Ja.
Wenn du die Aufgabe bekommst, laufe bitte 10 Kilometer All-Out-Test mit durchgestreckten Beinen. Da wirst du wahrscheinlich langsamer, aber jetzt nicht so irre langsam.
Mhm.
Und du würdest, wenn du dann nochmal 100 Leute nimmst, würdest du wahrscheinlich statistisch nicht mal was sehen. Aber dass komplett durchgestreckte Beine weniger effizient ist, als normale zu laufen,
ist ja klar.
Das kann man schon nachweisen. Das heißt, Biomechanikstudien bei Radfahren immer super schwierig, weil sich gerade in der breiten Masse halt auch, sobald du ein größeres N hast, alles aufhebt.
Ja.
Und dann müsstest du eigentlich sagen, okay, teste bitte diese Position mal ein halbes Jahr, dann machen wir den Test, weil jetzt bist du adaptiert an der Position. Jetzt können wir wirklich einen Unterschied vielleicht feststellen, ob die 160er-Kurbel besser ist als die 172er.
Da kommt ein nächstes Problem jetzt. Weil ich jetzt auf diesem Gravel-Fahrrad lange nicht mehr saß.
Ja.
Das ist ja mein Hauptproblem. Das habe ich in
Deine
Marokko.
Deine Vorbeine für Trucker ist wirklich Bombe, Lennart.
In Marokko, im Hotellobby, in so einen Radkoffer gepackt, hier ausgepackt, gewaschen. Oder wie Tanja sagt, nicht so gut gewaschen.
Nein, sie hat im Hintergrund, als Lennart sagte, ich habe das Rad sauber gemacht, hat sie mit Anführungsstrichen sauber gemacht, wiederholt.
Ja. Also ich finde, das Rad für meine Verhältnisse ist einigermaßen sauber.
Cedric wird das Ding um die Ohren hauen. Ja. Erstmal die Kurbel raus, fetten.
Ja, also Cedric lasse ich bestimmt nicht an mein Fahrrad und bestimmt nicht an meine Kurbel. Also wenn
ich habe hier 3 Schrauben zu viel.
Ja, also mir ist die Kurbel schon wieder abgefallen. Von dem lasse ich mir gar nichts sagen.
Aber Cedric macht auch 12-mal im Monat die Kurbel raus. Ja. Ich habe die Kurbel nochmal gefettet.
Das wirst du nächste Woche wieder sehen. Da wird er wieder praktisch, der läuft mit seiner Kurbel um den Hals herum, mit an so einer Kette. Der hat die eigentlich nie im Fahrrad.
Das ist echt so.
Ja, okay. Das kannst du in deine Trucker-Videos einbauen. Hier ist aber, dass er eine Kurbel in der Hand hat.
Ja, guck mal, so ein Kurbel-Counter. Wie oft Cedric in einer Woche seine Kurbel in der Hand
bing,
hat.
Bing.
Ich habe die nochmal sauber gemacht. Wir waren ja draußen im Gravel, da ist Sand reingekommen.
Also, auf jeden Fall habe ich das Rad, hängt jetzt an der Wand. Ja. Ich habe mir das eben angeguckt, das sieht in Ordnung aus, aber ich saß da mega lang nicht mehr drauf. Ich hoffe, dass das jetzt bei ein paar Fahrten, dass ich mich da wieder dran anpasse.
Ja.
Aber gibt es da Zahlen, wie lange das dauert? Wie viele Fahrten muss ich hinkriegen? Von Montag bis Freitag um Samstag 12. Nein. Double Session jeden Tag.
Ihr könnt euch den Blick gerade nicht vorstellen von Lennart.
12?
Dein Ernst?
Ja. Ich bin doch so gut vorbereitet. Soll es jetzt daran scheitern, Lukas?
Ich aus Erfahrung als Coach und so, aus meinen eigenen Erfahrungen würde ich, also es gibt keine Studien dazu, aber ich würde halt sagen, also 3-4 Sessions ist schon gut, wenn du es machen kannst. Überleg mal, die erste ist immer kacke. Die zweite ist noch so, aber bei der dritten, finde ich, fühlt man sich schon meist wieder ein bisschen adaptierter. Dann machst du eine Vorbelastung rein ins Rennen. Das ist wie ein Beispiel. Ich meine, du hast wenig in deiner Historie gehabt, aber ein paar Mal vielleicht auch auf dem TT gesessen. Hast du mal auf dem TT gesessen überhaupt?
2-mal vielleicht im Leben.
Okay.
Es war relativ schnell klar, dass ich auf diesem Gerät nichts zu suchen habe. dass das völlig überflüssig ist, wenn ich da drauf.
Was zum Hölle soll ich am Speedway an Kurven optimieren? Das geht. Ja, aber TT ist auch so eine typische Sache. Sitzt man erstmal drauf, erstmal blöd. So, und irgendwann merkst du halt, adaptierst du ein bisschen mehr in diese Position hinein. Und es braucht halt ein paar Tage, ein paar Sessions zum Anpassen. Ich würde halt empfehlen, den ersten Tag jetzt nicht zu lange zu fahren, wenn es geht. Also den Dienstag beim Radaufbau vielleicht 1,5 Stunden, 2 Stunden maximal.
Ja.
Und dann halt erstmal irgendwie reinkommen, bevor du halt irgendwie merkst, okay, ich sitze vielleicht ein bisschen weiter hinten, tiefer, sonst was, und haust dir die Hamstring-Sehne noch ein bisschen an dazu. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Aber du hast prinzipiell auf dem Bike, klar, ist ein bisschen was anderes, aber du hast, glaube ich, ja gleich einen Sattel drauf.
Nee.
Okay, cool. Bist du es?
Aber ich habe den gleichen Sattel nochmal neu hier liegen, den ich in mein Gepäckstück packen wollte und dachte mir so, jetzt habe ich eine 50-50-Entscheidung. Entweder wechsle ich den Sattel und habe aber eine andere Position oder ich habe die gewohnte Position mit dem anderen Sattel.
Sehr gut.
Was würdest du machen?
Ich würde, das ist eh neu, ich würde den Sattel nehmen, den neuen Sattel, den du jetzt schon gerade gewohnt
überall
bist.
Fahre.
Den überall fährst, weil es ist eh anders, dann mach's auch jetzt gescheit.
Okay.
Leute, die nächste Folge wird ja wahrscheinlich Sonntag sein, schätze ich mal, weil Lennart fährt Samstag das Rennen, ich fahre Freitag. Das heißt, wir nehmen dann vielleicht nochmal auf und hauen dann unsere Erfahrung raus.
Wir können ja vielleicht sogar noch vorher mal eine Folge rausbringen, je nachdem, was wir da.
Sollen wir das?
Wann fährst du los? Du fährst dieses
Freitag
360er da.
Ja.
Da kannst du dann Sonntag schon wieder sprechen?
Klar. Ich stehe am Samstag auch da und werde das filmen, was du da machst.
Na gut. Klasse. Bis zur ersten Feedzone, dann Dropout.
Hey, wo ist Lennart?
Okay, ja.
Okay, also
dann
entweder
die wir Folge wird auf jeden Fall wieder viel über Biomechanik gehen und was schieflaufen
ist. Genau, nächste Folge ist nochmal Biomechanik und danach ist, ich höre auf mit diesem Sport. Nach Trucker.
Die klassische einmal alle 3 Monate Folge.
Ja, die dann im Titel auch heißt,
ich lasse es jetzt.
Genau das oder halt, das Level wird immer krasser, irgendwie so.
Die werden alle immer noch schneller. Level wird ja auch immer krasser.
Ich habe das jetzt gerade, Dylan Johnson hat letztens ein Video rausgebracht.
Why are they all going so fast oder so, wie das hieß.
Und Balla ist gerade in den USA Crit-Rennen fahren. Er meinte, Junge, die fahren alle zu schnell Fahrrad.
Ja gut, das hätte ich ja auch vorher sagen können, dass es das nicht so einfach ist.
Ja, das ist schon klar. Aber er meinte, die fahren noch, also er fährt schon richtig gut und die fahren gerade noch schneller alle. Das ist schon irre. Die ganze Radsport ist schnell geworden in den letzten 2 Jahren.
Schnell geworden, ja. Wir sind ja auch da bei Ahrweiler. Ich habe mir alle Rennen angeguckt bis 2019. 2019 sind wir, glaube ich, ein 43er-Schnitt gefahren, jetzt ein 45,5er. Aber ich bin 40 Watt mehr gefahren 2019.
Boah, was das ausmacht.
Das ist halt krank. Also entweder meine Fahrweise, man müsste das jetzt mal...
Homogene Fahrweise, glaube ich. Homogene,
also generell Aerodynamik, alles.
Ja.
Aber da ist ja die Frage, wie viel ist das Feld effizienter geworden, wie viel bin ich effizienter geworden? Ja. Also ich kann ja jetzt nur meine eigenen Dateien vergleichen, aber wirklich 43er Schnitt mit 250 Watt Average versus 45,5er Schnitt mit 220 Watt Average.
Ja, das ist schon wild.
Das ist halt schon echt, und vor allem, wir kommen wieder auf ein ganz anderes Thema, aber ich hänge dem Feld und denke mir so, oh, Kurve, oh, schon wieder Kurve. Diese Geraden werden immer kürzer. Ich hatte das schon mal in Longerich letztes Jahr, wo ich dachte so, ich komme überhaupt nicht dazu zu trinken. Er ist immer so, und jetzt nochmal lenken und da wieder lenken.
Überleg mal, was das auch bedeutet, gerade wenn die Rennen schneller werden.
Voll stressig, Alter.
Die Kurven kommen schneller auf dich zu, du hast auch weniger Zeiten auf den Geraden, du hast viel mehr das Rennen geht schneller rum.
Das ist übel stressig, Mann.
Die ganze Powerlinie wird damit zusammengestaucht.
Ja.
Du hast viel weniger Zeit, die gleichen Peaks vielleicht, aber auch weniger Zeit dazwischen.
Ja, die Gegengrade in Ahrweiler, die war für mich immer so relativ lang. Jetzt ist die so mega krasser Antritt, ganz kurz aufhören zu treten, Kurve, zack, wieder rum. Und vorher war das mal so, ja, da konnte man da mal so rollen, da konnte vielleicht mal ein Gel nehmen. Ich wusste gar nicht, wann ich ein Rennen Gel nehmen soll.
Da übrigens auch mal Nutrition-Strategie zu Trucker. Sorry, dass ich jetzt abdrifte, aber da muss ich sagen, mit der Flaschenlösung, mit der alles in eine Flasche, die typische Gelflasche, die es im Triathlon gab, es ja früher schon. Ey, du isst auch viel mehr Gels theoretisch, weil du greifst noch in die Flasche, ziehst einmal, packst sie wieder weg. Und dieser Prozess, ich nehme ein Gel, mach das Gel erstmal auf.
Viel dann größer
das,
und länger. Und
genau, hab das, den Müll erstmal irgendwo und dann merkst du halt, dann überlegst du auch zweimal, ob du jetzt ein Gel nimmst, weil auch eine technische Passage.
Dann musst du es ja wegpacken, dann musst du es, kann ich es jetzt essen, aufreißen.
Du hast das typische, haben wir ja schon mal gesagt, du verpflegst ja auch besser, wenn du einen Trinkrucksack hast. Und genauso machst du es mit dem Gel auch, wenn du eine Abfahrt fährst, machst du nicht vorher das Gel auf. Du machst es immer dann, wenn du halt eine Zeit hast. Aber wenn ich jetzt diese Flasche nehme und einmal dran trinke mit der Gelflasche, es ist viel, viel besser.
Ja, ja.
Es ist wirklich viel besser.
Du isst halt mehr und so. Das ist das gleich mit den Getränken. Wenn du eine 80er Flasche hast, dann kommen die Carbs rein, ohne großen Aufwand. Ja. Ansonsten ist immer so ein aktiverer Prozess.
Früher einfach bei so einem 200er Rennen wie in Holland oder was, bis du mal ein Gel genommen hast, sind 102 Kilometer schon durch.
Ja, und dann hast du jedes Mal zur Flasche gegriffen, da war irgendwie nichts drin oder so ISO.
Ja.
Und dann hast du da getrunken und jedes Mal hättest du auch einfach Carbs aufnehmen können.
Ja, ja. Du hast aber 30 Gramm ISO dann irgendwie mal getrunken und dann aber ein Gel, so bei Kilometer 102.
ISO. Es gibt doch so viele Leute, die sagen auch trotzdem immer noch ISO. Ja, ich brauche eine ISO-Flasche. Und denkst ISO-Flasche. So, hä? Was?
Ja.
Isotonisches Getränk, okay, aber willst du auch nichts anderes da drin haben?
Das ist einfach Wasser mit ein paar Elektrolyten, das willst du haben.
Top.
Okay, also Biomechanik, um es mal hier zusammenzufassen. Lennart, ich glaube, du hast noch Zeit, dich vorzubereiten, auf jeden Fall. Also Untersuchungen, Studien zu Biomechanikveränderung immer schwierig. Ich finde, ich glaube, am ehesten ist es den Leuten geholfen, wenn ihr euch einfach genug Zeit gibt, an Dinge anzupassen, real zu bewerten oder objektiv zu bewerten, wie fühlt es sich an, objektiv, so passt es halt, Bikefitting und so weiter, dann zum Bikefitter zu gehen. Und dann einfach mal zu schauen, ob man halt merkt, um bei Mikroveränderungen einen direkten Einfluss merkt, dann ein bisschen Zeit durchgehen lassen und nicht anzufangen, kurz vor dem Event zu viel hin und her zu arbeiten. Das macht es halt meistens, egal ob es richtig oder falsch ist, du arbeitest dich schlimmer hinein.
Alles richtig gemacht da, also.
Geht. Du solltest vielleicht mal gucken, ob das Rad gleich auch noch so...
Also das fahrbar ist, ja.
Ja, irgendwie schon.
Das hängt an der Wand, ich habe in der Kurbel gedreht, das hat sich okay angefühlt.
Hat sich okay angehört.
Also die Kurbel hat sich drehen lassen, das habe ich schon mal schlimmer erlebt.
Ja, da habe ich auch bei dem einen letzten Gravelbike kam mir dann halt das Kugellager entgegen.
Oh.
Weil so eingerostet ist, dass die Kugeln so fest saßen, als ich gedreht habe, ist dann der Draht rausgekommen von dem Innenlager und dann kam halt die Kurbel rausgenommen.
Du bist eh ein Experte.
Und dann kamen die ganzen Kugeln.
Aber ich musste letztens, als ich dieses Testprototypenrad aufgebaut habe, habe ich zwei neue Schalthebel dran gemacht. Die haben sich einfach nicht richtig verbunden. Die waren verbunden, aber irgendwie haben sie sich nicht ansteuern lassen.
Das ist nervig.
Ja, und dann habe ich das erstmal jetzt auch gesehen, wo diese komischen Batterien denn bei den STIs drin sind. Das war aber nicht das Problem.
Aber? aber wusstest du auch nur, weil wir darüber gesprochen haben?
Nein, nein, nein. Also ich wusste nicht, dass da Batterien drin sind, bis du mir das gesagt hast. Ja. Aber wir haben das Ding da. Wir hatten erst die Sattelschütze schon drin, alles war ready. Ja. Dann mussten wir den Sattelschütze wieder raus und einmal mit dem Kabel connecten.
Ja.
Dann haben wir gesehen, okay, die STIs funktionieren,
aber
sie haben sich dann nicht irgendwie dann dauerhaft irgendwie ansteuern lassen. Dann bin ich los, habe diese Batterien gekauft. Ja, dann habe ich wiedergekommen, Batterien rein, neue Batterien, nichts gebracht. Ja, und dann haben wir sie einfach nochmal entpaart und wieder irgendwie und wieder gepaart und dann ging es. Dann haben wir diesen ganzen einstündigen Prozess gemacht.
Ja.
Also nur als Tipp an alle, wenn die STIs nicht funktionieren, schmeißt die erstmal aus dem ganzen System raus und dann fügt ihr sie wieder hinzu, bevor ihr anfangt, mit dem Kabel manuell einmal zu connecten, Batterien zu wechseln, sowas meistens.
Ja, das
auf jeden Fall ultra-heulig.
Das ist manchmal. Und da, ne, wir machen es auch gerade schon abhängig davon. Also wir können nächstes Mal mal mehr auf das Material eingehen. Ich habe gerade Gravelbike mit Classified drauf, spannendes Thema irgendwie, machen wir mal in Ruhe, aber ich bin losgefahren, die erste Ausfahrt, das Ding stand halt auch länger mal rum, bevor ich es dann hatte, das heißt, guess what, bin losgefahren, direkt erstmal leer gewesen, das heißt, ich war auf dem virtuellen kleinen Blatt und dachte mir so, ja moin,
toll.
War okay, aber dachte mir so, ja gut und dann, auch da, lad mal so ein Ding auf oder überleg mal, wo das Problem ist, weil du hast einmal, hast du anscheinend einen Stecker im Lenker, also quasi Ladestation, wie früher halt die Shimano-Ladestation im Lenkerrohr, kannst du rausnehmen, da ist dann nämlich auch die Special-Batterie, die du brauchst und einmal hinten die Steckachse, um das Signal zu übertragen, kannst du auch einmal ins Kabel anschließen, aufladen. Mittlerweile, Lennart, ich lade Classified vorne am Lenker einmal mit einer Batterie auf, hinten Classified, die Steckachse, lade ich mit einem Kabel auf, dann habe ich einen Power-Meter.
Batterie, Power-Meter.
Dann habe ich Power-Meter, kannst du mit Kabel aufladen, auch wie anderes, das ist ein Kontaktstecker.
Radcomputer.
Vom Rotor. Radcomputer aufladen, die zwei Schalthebel und die Schaltung generell aufladen, nicht Classified. Pulsgurt 2032er ist die Batterie, dann habe ich natürlich noch die GoPro, da habe ich vier Akkus mit dabei. Ich glaube, das war es schon. Das kann doch nicht sein.
Das war schon. Früher, da war das Rad von der anderen, da hat es so. Züge.
Ja, das ist Züge, da ist ein Tacho gehabt, der...
wenn die Batterie leer war vom Polar oder vom Sigma-Tacho, dann wird das Ding halt irgendwie eingeschickt oder sowas.
Ja, so ein halbes Jahr hat er gehalten.
Es wird immer komplizierter.
Echt so.
Wir werden alt. Ich glaube, in dem Sinne können wir den Podcast jetzt hier aufbauen.
Damit fährst du jetzt fischen.
Damit fahre ich jetzt fischen, genau. Ich muss anfangen, mein Bicarbonat zu nehmen, mich fertig zu machen.
Ja.
Du lädst das Ding hier einmal hoch, dann können die Leute beim Lüttich gucken, schön Podcast noch hören.
Und damit würde ich sagen, gute Woche. Wir quatschen nächste Woche. Letzte Frage, wer gewinnt heute Lüttich?
Boah, jetzt überfällst du mich so.
Schon Remco, ne?
Ja, toll. Jetzt hast du Remco gesagt, jetzt sage ich was anderes. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz schauen. Und ich sage, boah, schwierig.
Jelmose nochmal.
Nee, das fände ich zu krass.
Zu hart.
Ich glaube...
Paré Patre.
Thomas Pidcock.
Ah, wirklich? Okay.
Nee, glaube ich eigentlich nicht. Aber ich dachte, ich sage jetzt mal jemand. Nee, der ist DNF gegangen bei den letzten beiden Rennen. Ich sage jetzt nicht Poggi. Ich sage, Kevin Wokola gewinnt.
Oh, schön.
Kevin. Marit.
Dann sage ich, Ben Healy holt.
Oh, okay.
Gut. Damit.
Tipptopp.
Sehen wir uns, hören
wir uns. Gute Woche euch.
In der Girona-Woche. Attacke.
Macht's gut. Ciao, ciao.